Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Eigentlich am Anfang schon ein bisschen belächelt oder ausgelacht, weil ich nach Amerika exportiert habe und so. Und da haben sie mich gefragt, ob ich mit meinen 6 Hektar damals dann den jetzigen amerikanischen Markt aufrollen will.
Eigentlich könnte ich mich mit meinem heutigen Gast genauso gut übers Bauen austauschen wie über Wein plaudern. Denn Rainer Schneidmann studierte zuerst Architektur, kehrte dann zu den traditionsreichen Weinwurzeln der Familie zurück und machte doch vieles anders. Wieso, weshalb und warum? Darüber und was die geheime Zutat für einen richtig guten Wein ist, sprechen wir jetzt im Genusstalk. Hallo Rainer, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Johannes, hallo, ich freue mich auch. Allerdings muss ich dich gleich korrigieren, das ist gemein. Aber das mit dem Architekturstudium, das war wirklich geplant. Ich war tatsächlich immatrikuliert, aber ich war bei keiner Vorlesung. Also ich habe den Absprung vorher geschafft. Wir können uns trotzdem gerne übers Bauen unterhalten, weil ich das zum einen sehr gern mache. Aber ich bin wirklich kein studierter Architekt. Es war nur ganz sicher, also sehr sicher, dass ich das werde, auch in der Familie. Und bei uns gab es ja kein Weingut. Mein Vater hat ja die Trauben noch in der Genossenschaft abgeliefert. Genau. Und es war in der Familie klar, dass es bei uns eigentlich aufhört, diese, naja, ziemlich lange Tradition, aber mein Vater wollte uns auch nicht zwingen.
Naja, aber immerhin schon mal immatrikuliert und ein paar Vorlesungen besucht, da hat man immerhin schon mal einiges an Grundwissen. Jedoch kam es dann ja tatsächlich zur Kehrtwende und zur Fortsetzung, ja, der, ich glaube, über 600-jährigen Weinbautradition, ne? Wie du sagst, zwar zuerst eher abliefernd oder aber auch nicht selbst mit Weinberg und dann bist du ja auch mit eingestiegen. Warum dann doch?
Ja gut, also die Tradition ist natürlich schon so, dass die hier in Fellbach, war halt früher ein Dorf mit Weinbau. Die ganzen Familien haben sich immer von allem ernährt. Also es gab immer Äcker, es gab Obst, es gab Wein. Wein war natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil. Aber in den 600 Jahren sind die mindestens übrigens, wir wissen es nicht ganz genau, davor gibt es überhaupt keine Aufzeichnungen. Wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Stammbaum, der relativ beeindruckend ist. Und so lange sind die halt hier auf dem Weinberg, auf dem Kabelberg herumgekabbelt, haben die Mauern gebaut, gerichtet, ziemlich mühsam, auf kleinen Flächen natürlich, mit sehr geringen Erträgen früher. Und die Genossenschaften wurden ja erst gegründet Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher war das halt, man weiß eigentlich gar nicht genau, wie da dieser Handel lief, wie der Wein verkauft wurde. Es war sehr wenig, es war sehr wertvoll. Bis in die, ich sag mal, Ende 80er Jahre rein, hat man ja bei uns, auch die Wengerter selber, haben ja praktisch keinen Wein getrunken. Die haben ihren Most getrunken, ihren Apfelwein, weil Wein eigentlich so wertvoll war, dass man zumindest unter der Woche nicht einfach so getrunken hat. Das war so. Ja. Das war eine andere Zeit komplett. Und mein Vater hat dann innerhalb der Genossenschaft den Betrieb vergrößert und hat einen stattlichen Betrieb gehabt, aber eben ohne kein Weingut. Er hat die Trauben komplett in die Genossenschaft gegeben, hier in Fellbach.
Ja, und dein Start mit 3 Hektar gepachteten Weinbergen vom eigenen Vater?
Er hat mich von Anfang an sehr unterstützt. Er war eh kein begeisterter Genosse, noch nie. Und er hat mich sehr unterstützt, als ich dann gesagt habe, ich will das nicht, das ist nicht meins. Und man muss ja auch sehen, dass damals natürlich die Zeit sehr krass war. In den Ende der 80er Jahre war immer noch so diese Tronninger Literflasche halbtrocken Sache eigentlich sehr erfolgreich. Württemberg hat ja ein etwas spezielles Image außerhalb von Württemberg. Das liegt natürlich daran, dass die Württemberger Weinerzeuger im Lokalmarkt sehr erfolgreich waren. Aber eben mit sehr einfachen Weinen. Ja, diese Tronninger halbtrocken Literflasche war halt damals mein Feindbild. Ich hatte da keine Freude dran. Damals war in der Genossenschaft, da waren Holzfässer eigentlich kein Thema mehr. Da war Maischegärung von Rotwein kein Thema mehr. Da wurden natürlich die allermeisten Weine mit süßer Seife sauber abgeschmeckt, dass es den Leuten gefallen hat. Und man kann sich vorstellen, ich war in Geisenheim studiert, ich war im Ausland, ich habe in Neuseeland gearbeitet, in Italien. Und diese Art von Wein, da habe ich auch damals schon das Gefühl gehabt, also die Zukunft wird es wahrscheinlich nicht sein für uns. Wir haben mehr Möglichkeiten, unsere Lagen, unser Boden, das Klima, alles, da steckt viel mehr drin als nur so relativ läppische Weine. Und deswegen war die Entscheidung, da nicht drin zu bleiben. Es gab natürlich große Wellen, wenn einer rausgeht aus der Genossenschaft, aber nach ein paar Jahren, das war nicht so nett, vor allem für meine Eltern, aber das hat sich relativ schnell beruhigt und bisher habe ich ja zumindest im Ruf von Fellbach nicht wesentlich geschadet, von dem her gesehen, ist okay.
97 war das dann mit dem ersten Jahrgang, ne?
Genau, dann habe ich hier die alte Scheune, das alte Haus, ist auch über 500 Jahre alt, aber habe ich umgebaut, so dass man es als Weingut nutzen konnte. Und dann war der erste Jahrgang mit so 3 Hektar, genau, 97.
Und du hast ja auch gesagt, man macht man sich nicht viel Freunde, wenn man aus der Weinbaugenossenschaft austritt und sagt, ich mache das jetzt halt unter eigenem Namen. Warst du auch so ein bisschen Galionsfigur für andere Generationen, die danach gekommen sind? Die haben dann gesagt, ach, da hat schon mal einer erfolgreich selbst den Wein vermarktet unter seinem Namen.
Also hier in Fellbach, ja, bis vor kurzem war ich da der Einzige. Aber im Remstal hinten gibt es natürlich einige junge. Und ich habe ja selber auch ein paar Lehrlinge ausgebildet, die da sehr erfolgreich sind und selber angefangen haben. Und da muss ich sagen, ich freue mich eigentlich über ein paar Namen, die bei mir gelernt haben, die ich auch jetzt offensichtlich motiviert habe. Eine Galionsfigur rauszugehen, das hat ja Gründe, auch andere Gründe, wieso man jetzt aus der Genossenschaft rausgeht. Aber auf jeden Fall ist so, dass ich ganz froh bin, zu diesem Zeitpunkt angefangen zu haben, weil es war genau der Wendepunkt eigentlich in Württemberg. Und es ist ja gerade hier im Remstal eine riesen, ja, wie soll man sagen, das ist schon eine wahnsinnige Dynamik hier. Viele junge Weingüter, die Älteren, da ist jetzt die nächste Generation oft dran, da tut sich auch sehr viel. Man treibt sich hier gegenseitig, ja. Also wir haben gerade heute eine riesengroße Burgunderverkostung gemacht mit Schwerpunkt jetzt Deutschland. Und da sieht man, wie die Entwicklung sich, gerade beim Spätburgunder sich entwickelt. Also das ist ja Wahnsinn, ja. Also das ist schon geil. Man kann es nicht anders sagen. Und da sind auch viele Junge und die Alten halten sich aber auch nicht schlecht. Also es macht gerade Spaß hier. Ja, also mit Ausnahme von so Sachen wie Frost und Hagel ist eigentlich alles in Ordnung.
Ja, die Natur spielt halt manchmal nicht so ganz mit, ne? Der Erfolg hat sich aber ja bei dir auch direkt relativ schnell eingestellt und dein erster Jahrgang ist gleich in Gomio aufgenommen worden. Hat das dann auch schon dazu geführt, dass dann der ein oder andere Kritiker plötzlich verstummt ist und gedacht hat, oh, er macht doch einiges richtig und kann's?
Ja, also hier lokal ist natürlich immer super, im Schwäbischen, aber es wird auch anderswo so sein. Der Prophet im eigenen Land ist natürlich immer schwierig. Und wenn man von außen gelobt wird, ich habe ja auch relativ schnell mit Export angefangen, wobei der erste Export war natürlich eigentlich Berlin und so, das war eigentlich schon auch Export. Aber so, ich wurde dann eigentlich am Anfang schon ein bisschen belächelt oder ausgelacht, weil ich nach Amerika exportiert habe und so. Und da haben sie mich gefragt, ob ich mit meinen 6 Hektar damals dann den letzten amerikanischen Markt aufrollen will oder. Aber es war einfach wichtig, man lernt da wahnsinnig viel, auch über sich selber, über das Wein, über die Gegend. Man sieht ja jetzt zu Corona-Zeiten, dass es durchaus wertvoll ist. Also wir haben das jetzt echt gemerkt, wenn man einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten hat im Verkauf und wir haben einfach sehr viele Vertriebswege und wir schreiben viele, viele kleine Rechnungen und wenig sehr, sehr große und das ist gar nicht so schlimm.
Das ist super, genau. Wir haben jetzt schon von deinem Wein und den vielen Erfolgen quasi gehört. Drei Weine haben wir natürlich heute auch im Genusstalk mit dabei. Wie immer gibt es was zu trinken. Ich habe auch ein bisschen Käse ausgesucht, der hoffentlich dazu passt.
Ah, ja, Schnitzel.
Mit welchem Wein fangen wir denn an?
Ah, gut, es ist jetzt lustig. Ich wusste nicht so richtig, wie wir das jetzt wirklich machen werden, aber wir fangen mit dem Lemmler Riesling an. Ein großes Gewächs aus dem Jahrgang 2018. Den haben wir erst nach 2 Jahren ja auf der Hefe abgefüllt. Ich habe den deswegen ausgesucht, weil der in letzter Zeit bei Verkostungen dabei war. Wir haben zwar sehr viel Riesling. Riesling ist in Württemberg sehr wichtig, aber wir haben so, also ich speziell habe so einen ganz kleinen Minderwertigkeitskomplex manchmal mit Riesling, weil natürlich selten jetzt gerade ganz vorne auftaucht in Listen oder aufgetaucht ist inzwischen. Ich merke aber gerade, dass wir jetzt mit diesem Stil, wir haben den natürlich auch weiterentwickelt und er passt in die Landschaft zurzeit, natürlich Spontangärung und große Holzfässer, ältere Holzfässer, bisschen die Maische, also die Kontaktzeit mit den Beerenhäuten, auch bei Weißwein und die Lesezeitpunkte richtig setzen. Wir haben da einiges gelernt und auf einmal ist doch gerade der Lemmler hier, oder letztes Jahr, ich weiß, bei der großen Gewächsverkostung in Wiesbaden, da haben einige, die mir sehr wichtig sind, gesagt, der Götzenberg, also unsere andere Lage, das wäre für sie der spannendste Wein der Probe gewesen. Und das hat mich wirklich fast mehr gefreut als so beim Spätburgunder ist man Lob gewöhnt und beim Lemberger, aber beim Riesling, da freue ich mich gerade noch mehr drüber. Und ich habe jetzt den Lemberger genommen, weil den Lemmler, weil der kommt vom Gipskäuber, vom schwereren Boden und der braucht immer länger. Also der ist letztes Jahr, das weiß ich im August, ist der komplett untergegangen. weil diese Kalkbodenweine immer viel länger brauchen wie die Weine vom Schiffsandstein. Die öffnen sich früher, sind auch ein bisschen ja, netter am Anfang oft. Die Kalkbodenweine, die sind echt fordernder. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Und jetzt kommt er vielleicht schon langsam, finde ich ganz gut. Und jetzt habe ich die ganzen Käse ausgepackt. Ich bin völlig begeistert, was du mir geschickt hast. Da muss ich mir jetzt echt überlegen, was da wohl am besten dazu geht.
Also ich habe gedacht, vielleicht ja Saint-Marcellin. Ja. Das ist so der ist so ein kleiner Runder.
Ja, ja, klar. Okay. Ja? Habe ich gerade ehrlich gesagt schon hier.
Weil der so ein bisschen salzig ist, könnte das tatsächlich auch zur, wie ihr das auch so schön beschreibt, zur Aromenvielfalt eures Lemmler Riesling ganz gut passen.
Ja. Ja, probieren wir mal. Ja. Ich habe gerade, also wie gesagt, ich bin gerade etwas, naja, die Käse, ich habe sie ein bisschen zu spät, die sind uns noch ein bisschen kalt, ein bisschen zu spät aus dem Kühlschrank genommen, weil bei uns einiges los war heute im Weingut.
Cremig.
Also man sieht, dieser Riesling hat relativ breite Schultern, ohne aber trotzdem in Frische zu verlieren. Das ist das, was ich so toll finde. Wir sind natürlich nicht an der Mosel, also unser Weintyp wird immer anders sein. Und was wir auch lernen müssen, wir sind aber auch nicht, was weiß ich, Wachau, ganz anders, wir sind nicht im Süden, wir sind nicht Elsass, sondern wir werden unseren eigenen Stil, glaube ich, oder wir haben ihn schon gefunden in Württemberg. Da ist Remstal, glaube ich, gerade auch relativ weit vorne, aber nicht nur, es gibt auch ein paar andere natürlich spannende Jungs. Aber ich glaube, man kann den Württemberger Riesling-Stil erkennen, aber inzwischen halt auch positiv. Früher hat man gesagt, oh, dieses so ein bisschen bittere Zeug da und ein bisschen schlapp, ja. Und ich glaube, das ist inzwischen deutlich anders geworden.
Ja, schön goldgelb auch in der Farbe, im Glas, angenehm in der Nase.
Er ist natürlich auch salzig ein bisschen, also sehr mineralisch. Das sagt man gerne auch manchmal mit so salzig und raus. So, meine. Es darf geschmatzt werden. Du hast gesagt, es darf geschmatzt werden vorher, gell?
Ja.
Vor dem Auf. Also der Saint-Marcellin geht auf jeden Fall gut. Sehr gut sogar. Finde ich spannend.
Sehr wahrscheinlich gibt es da noch so ein paar andere, die dazu passen.
Ich glaube auch. Ich glaube, da würden relativ viele von der Auswahl hier würden gehen. Glaube ich auch. Viel spannender wird es ja nachher, wenn wir Rotwein haben. Da wird es anspruchsvoll. Bei so ein kräftiger Riesling, da kann man ja fast alle Käse dazu haben.
Genau. Je nach Säurespiel, dann kann es auch beim Käse schwierig werden, aber das passt wunderbar. 2006 war es dann ja auch schon relativ schnell so weit, dass ihr als jüngstes Weingut in den Kreis des VDPs aufgenommen worden seid. Wie fühlt sich das denn dann an, wenn's heißt, du Rainer, du kommst in den, ich nenne es jetzt mal, Kreis der Erlauchten?
Also damals, ich habe natürlich nicht damit, VDP ist natürlich ein toller Club nach wie vor und wie man sieht, das ganze deutsche Weingesetz wird zurzeit ein bisschen nach den Ideen vom VDP ausgerichtet. Und wir sind ja eigentlich nur, wir haben ja nur 2% der Fläche von deutschen Weinbau, ja. Und aber natürlich durch die Qualität und durch die Qualitätsführerschaft mit wenigen Ausnahmen sind ja die besten Weingüter eigentlich drin. Und durch diese Idee mit der Klassifikation ist das natürlich gerade ein starker Druck und damals auch schon. Natürlich ist es einfach ein Ritterschlag. Also es ist immer cool, Preise zu gewinnen, Wettbewerbe zu gewinnen. Aber wenn natürlich dann die Kollegen sagen, pass auf, wir wollen dich in unserem Club haben, ist das natürlich eine besondere, ja, einfach eine Ehre, ja. Also ich kann es einfach so sagen, mich hat das natürlich sehr gefreut. Und ja, und ich versuche mich da positiv weiterhin einzubringen. Wenn ich auch versuche, die Ämter, die es da so gibt in einem Verein, zu vermeiden, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe die Nerven gar nicht, um hier. Ist ja nicht so einfach, mit so vielen Individualisten die unter einen Hut zu bringen. Da muss man sehr, sehr gute Nerven sein und sehr diplomatisch sein. Und ich glaube, mir würde manchmal die Diplomatie fehlen. Deswegen, ich bin ein begeistertes Mitglied vom VDP und bringe mich gerne ein.
Wie würdest du denn eigentlich deinen eigenen Weinstil bezeichnen?
Ist ja nicht so einfach. Wir haben natürlich den Vor- und Nachteil gleichzeitig, dass wir ziemlich viele Sorten haben. Dadurch ist es mit der Stilistik natürlich nicht ganz so einfach. Grundsätzlich hat sich das ja auch geändert. Ich meine, immerhin, wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt. Ja, das ist schon verrückt. Und natürlich, wir haben heute auch bei der Probe mal 99er Spätburgunder dabei gehabt, der noch ganz gut aussah. Aber natürlich hat man gemerkt, das ist so eine andere Stilistik, die wir damals gesucht haben oder gemacht haben wie heute. Damals war das alles noch ein bisschen mächtiger und ein bisschen mehr vom Holz geprägt und so. Das war schon eine andere Nummer, auch damals bei mir. Und heute geht es uns sehr, sehr um Frische. Also ich sage bei Weinproben immer, das Allerwichtigste ist für mich, dass die Leute nicht müde werden, wenn sie meinen Wein trinken. Also ich will auf gar keinen Fall, dass jemand von meinem Wein müde wird. Ich meine, gut, ich weiß auch, wenn man genug trinkt und in der dementsprechenden Situation. Aber grundsätzlich, ich will, dass man in unsere Weine reinriecht, dass die beleben, dass die einen frisch machen, dass man Lust hat, dass Gespräche in Gang kommen, dass ja einfach die Anregung da ist, fürs Gehirn, für alles, für den ganzen Body, dass da ein bisschen was sich tut, egal ob rot oder weiß. Und das ist eigentlich das, ich glaube, das Grundsätzliche. Man spricht halt viel über Trinkfluss bei Weinen und so. Das ist natürlich sehr wichtig. Es darf nicht bremsen. Ja, ich will weder vom Alkohol noch vom Holz. Man kann es auch manchmal gar nicht so festmachen an einzelnen Sachen. Ich will einfach diese durchgängige Frische haben. Und wir sind ja immer noch, auch trotz Klimawandel, wir sind ja immer noch relativ weit im Norden von allen Weinanbaugebieten. Mich hat es gefreut auch, dass zum Beispiel, man hat ja ein bisschen Angst gehabt beim Riesling, okay, heiße Jahre, kriegen wir noch den Rieslingstil hin, den wir wollen. Und man sieht ja zu dem 18, das war definitiv ein heißes Jahr, dass man über Lesezeitpunkte, Laubwandmanagement, und wir sind ja jetzt auch seit einigen Jahren Öko, man kann viel machen mit Boden und so, und wir sind noch lange nicht zu heiß für Riesling. Also das hat mich jetzt sehr beruhigt, dieser 18er Jahrgang.
Man hat aber so ein bisschen auch dann die Geschmäcker der Zeit und ja auch der Nachfrage vielleicht ein bisschen angepasst, weil du gesagt hast, ne, früher intensiver Holz, jetzt weniger.
Gut, es gibt immer noch viele, die den Stil machen und die das auch gut verkaufen können, so ein bisschen kräftiger. Also wir passen das vor allem und dem eigenen Geschmack an. Also wir probieren natürlich auch viel, trinken viel und merken manchmal, okay, ich meine, beim Burgunder, die klassischen Burgunder sind ja alle nicht schwer in dem Sinn. Ja, die sind alle, die ganz tollen sind alle auf ihre Art irgendwie leichtfüßig und anregend und ja, man kann schon nach wie vor es gibt schon Vorbilder, die einen begeistern, das muss nicht immer das Gleiche sein, aber man entwickelt sich einfach in eine bestimmte Richtung, denke ich, wenn man aufmerksam probiert und klar, Verbindung zur Küche mit den Sommeliers, was die interessiert, wenn man sich mit denen im Gespräch ist, die in den guten Restaurants arbeiten, dann ist das ja auch, hat sich ja auch massiv verändert, was die heute machen.
Kommen wir doch mal zum zweiten Wein. Wir haben ja noch ein bisschen was da stehen. Rot, ne?
Das ist jetzt schon eine Sorte. Also ich habe viel über Burgunder die ganze Zeit geredet. Und ich glaube, die ersten paar Jahre, also wenn ich mir eine Reputation aufgebaut habe, dann war das halt mit Spätburgunder. Ich habe da den Schatz von einem sehr alten Weinberg in einer Top-Lage. Übrigens, soweit ich weiß, mit die höchste Lage für Spätburgunder überhaupt, für große Gewächse in Deutschland. Der obere Rand von dem Weinberg ist immer noch 400 Meter. Das ist schon hoch in Lemmler. Wir haben ja eh sehr hohe Weinberge im Remstal. Also mein Weingut hier, wir sind hier auf gut 300 Meter oder mehr. Da ist den meisten Weinbaugebieten in Deutschland, ist da schon oben irgendwo, sind wir da im Wald oder da hört es eigentlich auf oder da gibt es schon gar nichts mehr. Bei uns geht es aber erst los. Also ich sehe hier im Kappelberg, das geht bis auf 470 Meter hoch. Unsere Weinberge sind die meisten so zwischen 280 und 420, 30 Meter, also schon recht hoch. Und wir nutzen das auch immer mehr. Wir haben nämlich auch oben sehr spannende Kalkböden auf oben diesen Knollenberg, der berühmt ist als Anhydrit beim Bauen bei Stuttgart. Von Stuttgart 21 bis Autobahnbau macht er den Ingenieuren Sorgen, weil so ein Kalkboden, der aufquillt, der, wenn er mit Wasser in Verbindung kommt, das Volumen vergrößert. Also kein Spaß, aber ein guter Boden, sehr schwerer Boden und sehr kalkhaltig, nicht einfach in der Bewirtschaftung, im ökologischen Bereich. Aber ich schweife ab. Lemberger ist natürlich, also Burgunder sind unsere Sachen. Den Lemberger habe ich genau wie Trollinger, der jetzt ja auch wieder zu den sich extrem gut entwickelt gerade. Den Lemberger habe ich so aus Tradition natürlich gemacht, weiterhin. Mhm. Obwohl Tradition, muss man sagen, hier im Remstal ist der ja gar nicht. Also lustigerweise ist der Lemberger bei uns ungefähr genauso alt und traditionell wie im Cabernet Franc, weil Lemberger wurde eigentlich in Württemberg vor allem im Unterland angebaut, also um die Heilbronner Gegend. Im Remstal war der gar nicht so verbreitet, eigentlich gar nicht. Und wir haben das aber gemacht, weil es natürlich zu Württemberg gehört. Und auf einmal, ich sag mal so Ende, also 2008, 2009, so würde ich das immer festmachen, hat auf einmal die Qualität der Lemberger so zugenommen. Warum auch immer, die Weinberge wurden älter. Wir haben ein bisschen mehr gewusst. Klar, man hat sich mit Österreich, mit Blaufränkisch beschäftigt. Auf einmal waren die Weine spannend und wir haben uns immer mehr damit beschäftigt. Und ich muss echt sagen, wir haben so viel Lemberger gepflanzt jetzt und auch gepachtet. Ich habe zurzeit mehr Lemberger wie Spätburgunder, das hätte ich nicht geglaubt. Und zwar einfach deswegen, weil ich überzeugt davon bin, dass es gut ist. Passt natürlich zu Württemberg. Man sagt ja diese Unique Selling Points haben wir natürlich da auch inzwischen eine. Und wir vergären die aber jetzt auch ganz anders wie vor 20 Jahren. Nur noch ganze Trauben, ja, ganz vorsichtige Ganztraubengärung, schon lang. Also wir machen keine Massereserve Carbonik in dem Sinn. Und dann kein neues Holz mehr im Normalfall. Also alles größere Fässer. Und das dient alles dem, was ich vorher gesagt habe, dieser Frische. Ja, und die, wenn man die jetzt dann erntet, ein bisschen früher teilweise auch, die haben dann, wir haben jetzt 2020 zum Beispiel, haben wir Partien ganz früh geerntet, wo man früher gesagt hat, so niedrig, ja, 80, 85 Grad, jetzt haben wir Rotwein draus gemacht. Und das ist so spannend, also so eigen und so gut, aber so eigenständig. Und da sieht man, dass wir noch nicht am Ende sind. Der Simrot-Demberger, das ist jetzt einfach eine Cuvée aus sehr warmen Lagen. Das sind alles so erste und große Lagen vom VDP, was wir jetzt hier in den Stuttgarter Vororten, also Obertürkheim, Untertürkheim, Rotenberg und alles auf Gipskörper. Ne? Mhm. Ausgebaut in gebrauchten Literfässern und Tonneaus. Und ich glaube, der zeigt eine gute, das, was ich vorher gesagt habe, diese Frische, die typische Pfeffrigkeit, Würzigkeit vom Lemberger. Und ich glaube, er macht nicht müde. Er hat wirklich dieses anregende, saftige.
Ja, also ja, schönes Kirschrot im Glas. Und wie du auch sagst, wenn man da die Nase mal reinhält, du hast jetzt nichts Schweres in der Nase, sondern wirklich diese Frische. Und natürlich, klar, Kirschnoten sind auch mit dabei. Und das macht Spaß.
Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Käseempfehlung vom Chef hier, was Käse angeht.
Tja, das ist bei Rotwein, wie du sagst.
Ja, schwer, ja.
Traditionell sagt man ja eigentlich immer, Käse und Rotwein geht immer. Aber es ist auch schwer. Also ich hätte in der Auswahl, sind ja einige dabei, einer, der, denke ich, dass der 100% passt, ist dieser Fourmet d'Abert, der Blauschimmel.
Ja. Ah, da bin ich gespannt. Boah. Den hätte ich jetzt gerade nicht ausgesucht, da bin ich jetzt gespannt.
Ja, probier mal. Also ich glaube schon, weil der ist so leicht, also ist nicht extrem würzig, sondern wirklich mild, leicht würzig. Und ist auch so, durch diese Rinde hat er so einen leicht pilzigen Geschmack. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er dazu passt.
Ich habe ja lustigerweise kurz auch diesen Saint-Marcellin wieder probiert dazu. Hab gedacht, hey, das geht ja super. Aber dann ist der Klassiker, ja, hinten raus wird es dann ganz schön so fast metallisch. Ja, das ist nicht das, was man richtig, also was hinten dann ein bisschen ja, die Japaner mögen das ja, so metallische Geschmäcker habe ich genannt.
Was vielleicht auch gehen könnte, wäre der Brie de Meaux, ja, so ein bisschen was Kräftiges.
Ja, ich empfehle normalerweise, wenn Leute unbedingt Käse haben wollen, sage ich immer, dann nehmt halt einfach einen milden Brie, ja, so, das geht halt dann gut am wenigsten weh.
Ja, Blauschimmel ist ja auch immer sehr mutig, weil ich nie weiß, ob demjenigen auch Blauschimmel überhaupt schmeckt.
Ja, kann schief gehen. Nee, funktioniert gut. Nee, guter Tipp, geht. Wird auch hinten nicht irgendwie scharf oder metallisch. Funktioniert gut. Doch, guter Tipp. Wow. Hätte ich nicht gedacht.
Das ist immer ganz spannend bei Blauschimmel, wie gesagt, ne, man muss ihn mögen oder man hasst ihn, aber er passt zu sehr süßen Wein, passt er auch wunderbar, aber dann auch je nachdem, wie der Rotwein ist, wenn der nicht zu stark Tannin, der hat jetzt nicht so viel Tannin, dann funktioniert das auch wunderbar, finde ich. Und das passt da auch sehr gut rein.
Ja.
Das Lustige ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie dein Stück aussieht von diesem Fourmet d'Abert. Der hat ja normalerweise halt so eine komische Form und wird deswegen ja auch Elefantenfuß genannt, weil er so abgeknickt ist und diese leicht braune, graue Rinde hat.
Ja. Genau, also das sieht so aus, wie er soll. Also sehr lecker, sehr gut. Passt perfekt.
Das freut mich. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ihr seid ja biodynamisch unterwegs.
Also wir sind öko-zertifiziert, ganz normal. Also wir machen das seit 2008, aber zertifiziert sind wir seit 2013. Und wir sind biodyn, also auf dem Weg, weil biodyn ist für mich halt, ja, das ist halt die Zertifizierung ins Demet oder so, das ist auch spannend, aber das strebe ich gerade gar nicht an. Es gibt ganz spannende Gruppen im Weinbau wie Respekt zum Beispiel, so eine Gruppe von Winzern oder Biodiversen in Frankreich, oder gibt es auch ein paar. Und ich finde einfach so, wie die arbeiten, also die Ideen, diese Präparate einzusetzen, eben noch intensiver sich auszutauschen über wie funktioniert, was ist mit dem Mond und so los. Also wir machen das schon jahrelang, dass man auf absteigenden Mond schauen bei Pflanzungen, bei Abstichen, bei Abfüllungen, dass man eben nicht gegen die rückende Natur arbeitet, sondern mit und das auch als Entscheidungshilfe nutzt manchmal. Und dabei will ich aber keinen anthroposophischen Dogmatismus haben. Das ist gar nicht meins. Und es gibt ja auch keine festen Regeln, wie man biodynamisch arbeitet. Also es gibt ja fast jedes Weingut hat da seine eigenen Erfahrungen und was es da macht. Aber ich finde es einfach sehr spannend. Wir haben jetzt einen schönen Kompost gemacht, präpariert mit den Präparaten für den Kompost. Also da gibt es 5, die man da einsetzt. Und da bin ich mal mal gespannt. Und wir werden das ganz langsam, ich werde erst richtig drüber reden, wenn wir das auch wirklich machen. Die Präparate selber einzusetzen, ist im Weinbau kein großes Thema, kein großes Problem. Und dann ist man eigentlich schon biodynamisch nach der offiziellen Regel. Aber ich will es wirklich nicht als Marketing-Ding. Wir haben auch lange Jahre Bio gemacht, ohne groß drüber zu reden. Ich will wirklich, dass die Menschen unsere Weine kaufen, weil sie ihnen schmecken und nicht wegen, weil irgendein was Siegel draufklebt. Ökoanbau sollte da, wo es einigermaßen geht, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Du machst also aus Überzeugung, machst es im Endeffekt. Ist jetzt dann tatsächlich das Geheimnis für einen guten Wein weniger im Keller, sondern im Weinberg zu finden, weil dann schon so viel Gutes dort passiert?
Also ich denke, das ist ja auch der klassische Buch, den normal jeder Wenger oder jeder Winzer sagt bei der Weinprobe. Und das stimmt einfach. Die Qualität entsteht im Weinberg. Im Keller kann ich relativ viel kaputt machen. Ich kann natürlich eine gewisse Stilrichtung anstreben, aber die wird auch schon mehr definiert durch sowas wie Lesezeitpunkt und wie die Trauben draußen am Stock hängen und wie die beschattet sind oder nicht. Und also die Weinbergsarbeit und da ist auch das, wo wir in nächster Zeit wieder noch mehr reinstecken wollen. Übrigens auch ein Vorteil die Biodynamie, weil man sich automatisch noch intensiver mit den Weinbergen beschäftigt. Und das sehe ich als den großen Erfolgsfaktor an. Es hat noch nie geschadet, wenn ein Wengerer sich mehr mit seinem Weinberg beschäftigt, dem Wein, ja. Das ist einfach gut. Deswegen ist das auch ein Thema.
Also der Aufwand steigt schon im Weinberg.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich denke, wenn man sieht, gerade den Riesling, den wir vorher hatten, ich meine, was haben wir mit dem gemacht? Im Keller überhaupt nichts. Ja, die Trauben haben wir geholt mit zwei Terminen. Wir haben keine große Vorklärung im Keller gemacht. Also die Trauben, der Most wurde praktisch so zur Gärung gebracht, wie er reinkam. Und dann lag die Sache 2 Jahre auf der Hefe bis zur Abfüllung. Also man kann nicht weniger machen im Keller und es funktioniert aber dann hervorragend. Weil auch im Keller braucht es oft Zeit. Also die Weine, gerade die Spontis da, die, ich sage immer, das ist wie bei Kindern, die stinken halt, wenn sie jung sind, auch manchmal, das gehört halt dazu. Der hatte schon auch seine schwierigen Phasen. Der Riesling, der ist zwischendurch, denkt man schon, geht es jetzt in die falsche Richtung. Aber man muss einfach dann ein bisschen warten und wenn die Trauben gut waren, ist dann doch fast immer gut im Schluss.
Das ist ja ein gutes Stichwort, spontan und Sponti, da haben wir ja noch einen dritten dastehen, der ganz frisch schon vom Etikett herkommt, ne? Boom!
Ja, also Rosé. Lustige Geschichte eigentlich. Also ich habe ja einen Einkäufer von einer großen Weinhandelsmarke, die bei uns auch Wein kaufen und der sagt immer, ja, aber deine Etiketten sind doch so schüchtern. Das ist ihm immer so ein bisschen im Regal, und er sagt, die sind so schüchtern. Und ich sage, ja, aber wenn man genau hinguckt, finde ich eigentlich das Material und glaube, die sich auskennen, finden dann die Etiketten schon. Und der Boom Rosé jetzt, der ist das Gegenteil. Das ist so ein bisschen fast schon comicartig, der Ausdruck. Die Geschichte ist, dass wir für, kann ich jetzt sagen, Weinfurore in München einen Rosé gemacht haben mit ihrem eigenen Etikett. Der hieß auch Flash, auch so ein bisschen. Das ist so ein Name, die bei mir sonst eher selten vorkommt. Aber es war ein genialer Rosé, wirklich gut. Wir haben mit zusammen richtig in den Proben hin und her geschickt und am Schluss kommt was richtig Gutes dabei raus. Und wir hatten in München, was für Württemberg ja fast unmöglich ist. Wir hatten in München richtig guten Erfolg in den richtigen, für mich richtigen Restaurants, Weinbars und so. Da kam das richtig gut an. Und jetzt hat ein Sommelier aus Berlin das mitgekriegt, also vom so Prenzlberg-Sommelier, sag ich immer. Und der wollte sowas halt auch haben. Wir hatten jetzt nicht den gleichen Wein mehr natürlich, aber wir hatten durch ein kleines Problem mit Amerika, nicht nur Trump, der die Zölle erhöht hat, sondern auch unser Importeur, der große wirtschaftliche Probleme hatte, hatte ich auf einmal den Rosé. Wir haben nämlich immer sehr viel Rosé nach Amerika verkauft. Der war noch da, auf der Hefe, war gut, war genial. Und dann haben wir da was Spezielles gezaubert. Und der hieß halt dann, die Idee von dem Sommelier war eben Boom. Und durch das Corona kam, hat er den natürlich nicht so in seinem offenen Ausschank da verkaufen können. Deswegen haben wir den hier auch. Und das absolut Schräge ist, wir haben den jetzt aus Spaß, weil wir nicht so viel Rosé gerade hatten, bei der großen Verkostung vom Meininger Verlag angestellt. Und er hat jetzt auf jeden Fall den Titel gewonnen als bester württembergischer Rosé. Das finde ich cool. Der ist ja noch Jahrgang 18. Und durch das, dass der die Hefe noch voll drin hat, der wirkt so intensiv. Der hat was sehr Wertiges, weil er eine große Kraft hat aus dem Jahrgang. Und trotzdem ist er frisch. Er hat ja so eine lustige rot-goldene Farbe, aber man merkt überhaupt keine Reifenoten oder so. Man denkt überhaupt nicht an irgendwie, dass der jetzt ältlich wäre oder so, was man vielleicht von einem Rosé denken könnte, der 2018 geerntet wurde. Und ich finde es schon, also er braucht natürlich die Hefe, er ist natürlich richtig rüb und er lebt aber. Also und ist zurzeit echt ein voller Erfolg bei uns, ganz erstaunlich. Man hätte ja früher sich die Kugel gegeben, wenn man 2021 einen 18er Rosé, also wenn man praktisch 3 Jahre später einen Rosé verkauft, aber der Wein ist einfach gut und das zeigt uns auch die Weinbergsarbeit und diese Ruhe, die wir jetzt haben, das bringt unglaublich viel, weil einfach die Weine besser werden. Wenn man das Ding jetzt früh filtriert hätte, irgendwie mit aller Gewalt und abgefüllt hätte, dann wäre das jetzt wirklich ein Kellerfehler gewesen, der würde nämlich heute müde schmecken und alt schmecken. Und mit dieser Hefe hat er eine unglaubliche Frische und Kraft. Trinken wir selber.
Ja, genau. Solche Experimente, macht man die auch gerne mit und macht man die auch ohne, dass dann irgendjemand von außen kommt und sagt, ach, ich probiere jetzt irgendwie mal was Neues aus?
Ja, wir machen fast zu viele Experimente. Also ich habe inzwischen auch meinen eigenen Sommelier sozusagen, den Martin Lüthert, der Top-Gastronomie gearbeitet hat im Weinhandel. Und ich will da immer noch ein paar Sachen ausprobieren und er muss dann halt irgendwie versuchen, unsere Liste ein bisschen unter Kontrolle zu behalten, dass es nicht alles ausufert. Er guckt mich da immer mit großen Augen und sagt, jetzt muss das jetzt noch sein. Aber wir spielen da natürlich sehr viel. Also wobei wir gelernt haben in den letzten paar Jahren, gerade mit Zeit, wir werden wieder einen Fundus rausbringen. Das ist ein Weißwein aus einer Rebsorte. Damals war es mit der Thurgau, jetzt ist es hauptsächlich Kerner, die jetzt keiner für hochwertig hält. Aber wenn man sowas 5 Jahre auf der Vollhefe liegen lässt, es gibt einen unglaublich faszinierenden Wein. Ja, das sind auch so Sachen, die wir jetzt halt immer wieder mal bringen. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir endlich genug Wein haben und auch, ich sag mal, ein Standing, dass man uns sowas dann auch abnimmt. Ja, wenn du jung bist und anfängst und du machst so schräge Geschichten, dann sagt natürlich jeder, was hat er denn da jetzt fabriziert. Wenn man ein gewisses Standing hat, dann hat es natürlich einen großen Vorteil, dass die Leute schon wissen, dass man sich was dabei gedacht hat.
Ja, das ist, also ich kannte den ja logischerweise bisher auch noch nicht. Ich finde das mal was ganz Spannendes. Auch vom Etikett her ist es jetzt nicht direkt typisch Schneidmann, ne, so würde man sagen.
Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass der ich habe ihn gerade nicht da, dass da der Blauschimmel, das ist bestimmt total witzig und schräg, aber also da kann man sehr viel, also der verträgt sehr, sehr viel verschiedene Käse. Ich glaube nicht, dass es ein Thema ist. Ich glaube, dass der sehr gut geht mit vielen Käsen, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben.
Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe es auch mal probiert, ich fand es ganz angenehm, dieser Rotschmier Nordstern.
Wollte ich gerade sagen, ist eigentlich ein Wein für so einen Rotschmierkäse, ja genau.
Ne? Und der ist aber auch speziell, der ist ja ein deutscher Käse, der mit Rum affiniert wird und dann auch noch Ananasstückchen drauf hat. Ja. Deswegen habe ich schon gedacht, irgendwie, das könnte zu so einem Wein passen, weil ist ja auch kein typischer Rosé, ne?
Nee, sicherlich nicht. Ja. Also, ich werde es heute Abend
nachmachen. Probierst mal nach, ja. Im Keller macht dir trotzdem einiges auch ein bisschen anders, ne? Da läuft ja auch Musik und du beschallst ja auch deine Weine regelmäßig.
Die werden immer, also in unserem großen Keller, da läuft wirklich immer Musik. Also da müsste gerade schon Strom ausfallen oder mal die Putzfrau in den Schalter kommen. Aber ja, das kam daher, die Musik, ganz klar, ist ja nicht direkt für den Wein gedacht. Ich meine, da kann man dran glauben, dass die Musik dem Wein hilft. Ich sage dann immer nur, aber wenn ich jetzt Klassik spiele, dann weiß ich nicht, dem Rissen gefällt es. Aber der Lemberger, der hätte gern vielleicht Heavy Metal und den kotzt die Klassik voll an. Ja, kann das sein? Deswegen machen wir die Musik für uns. Ich habe damals den Keller 2005 eingeweiht. Ich war davor nur meine schnuckeligen kleinen Gewölbekeller gewohnt. Und dann haben wir da halt gebaut. Und ich war damals meistens allein im Keller. Und ich habe mich in meinem eigenen Keller schon fast gefürchtet. Der war groß und halt kalt im Vergleich zu den Gewölbekellern. Und ich am ersten Tag gesagt, da muss Musik rein. Dann habe ich mir so ganz gute Boxen zugelegt, die auch wetterfest sind. Ich habe die da reingehängt und habe mit der alten Anlage aus Abiturszeiten, habe ich dann das Ding beschallt mit meinem alten CD-Spieler auch. Also da war übrigens viel, ich bin Klassik-Fan, keine Frage, und auch Jazz, also spielt jetzt zur Zeit das viel Keith Jarrett, das erste, dieses berühmte alte Köln-Konzert, passt auch super rein. Also Jazz, Piano und Klassik passt schon super. Also wir haben diese Mozart-Messe, das war das erste Stück, was ich da gespielt habe. Der CD-Spieler, der erste, hat am längsten gehalten. Das war im Baujahr 1986, Sony, kann ich eine Werbung machen. Der hat 5 Jahre am Stück gedudelt. Und der zweite hat es nur, glaube ich, ein halbes Jahr ausgehalten. Und seither gibt es halt, so iPods. So hat die Technik Einzug gehalten, die neue. Und die Lehrlinge dürfen bis zur Wiesengrenze, dürfen sie auch noch mitreden, wenn sie da schaffen. Aber natürlich nur bis zur Wiesengrenze. Als gutes Beispiel, wo ich sicher bin, dass die Musik gut gewirkt hat. 2008 war ein toller Jahrgang bei uns. Ich hatte 2 Lehrlinge. Vielleicht jetzt Ja, der eine war eher so technikaffin, das war so ein typischer Schlepperfahrer. Und der andere war so ein bisschen Abiturient, wie ich am Anfang so eher zwei linke Hände. Und dann war das schon die Zeit, wo ich ein bisschen mehr zu tun hatte. Und die großen Festtage für mich war immer, die neuen Barriques zu befüllen oder mit dem neuen Rotwein. Und damals waren wir, 2008 waren relativ später Jahrgang, wir waren ziemlich spät dran mit ein paar Sachen. Und wir haben praktisch im Advent schon dann die Fässer befüllt. Und da spielt natürlich in dem Keller Weihnachtsoratorium. Ich habe da eine wunderschöne Aufnahme hier von Stuttgart, Rilling, klassisch, Gäche. Kantorei und so. Und die zwei Jungs hatten jetzt die Aufgabe, genau einen Plan, welcher Wein in welches Fass. Ich hatte trotzdem ein bisschen Sorgen mit den zwei, ob das gut geht. Und die Jungs haben bestimmt 6-mal das ganze Weihnachtsoratorium gehört, alle Teile. Haben nicht rebelliert, ja, und haben das mit einer Perfektion gemacht, kaum einen Tropfen ging daneben. Und ich behaupte, dass das so gut funktioniert hat, weil eben auch genau das war einfach die richtige Musik und die hat denen die Ruhe gegeben und die, ja, Präzision, damit sie so arbeiten konnten. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das denen sehr geholfen hat.
Auf jeden Fall sicherlich auch eine spannende Erfahrung für Sie gewesen.
Ja, ich hoffe mal. Ich glaube, viele reagieren da relativ wenig drauf. Also entweder mögen sie halt klassische Musik gar nicht, dann ist es anstrengend für sie. Aber viele, also sie merken, sie reagieren nicht direkt, das merke ich auch. Ich hatte aber auch schon südkoreanische Maschinenbauingenieure als Gast im Keller, die beim Anblick, wir machen dann auch in dem modernen Keller, wir haben so einen modernen Kronleuchter mit Kerzen und es sieht schon gut aus. Und wenn wir dann die Kerzen anmachen und Musik, also die haben fast angefangen zu weinen, die waren sehr beeindruckt. Ja, das ist manche Leute reagieren wirklich emotional dann. Ja, gibt's auch.
Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Rainer?
Oh, so ein wie heute. Früh aufstehen, wir haben heute ziemlich viel Kompost noch gefahren in Schneid. Das hat gut funktioniert mit einigen Maschinen, mit einigen Mitarbeitern. Nebenher wurde im Weingut fleißig etikettiert und es lief alles gut. Wir haben, habe ich glaube erzählt, eine riesengroße Pinot-Verkostung gemacht jetzt vor dem Mittagessen, also eine Orientierungsprobe. Das war natürlich genial, ja, mit dem ganzen Team. Dann gab es ein ziemlich leckeres Mittagessen. Heute Mittag waren ein paar gute Leute da, gut geredet, war ein bisschen müde von der Probe. Und abends, wie könnte es anders sein, eine tolle Online-Verkostung. Dann ist der Tag gerettet, das ist doch perfekt. Nein, bei uns ist einfach sehr vielfältig, ja. Ich gehe natürlich abends jetzt im Sommer auch gern wirklich, ich bin ein alter Rennradfahrer, natürlich auch nicht mehr so ganz so fit wie früher, aber ich fahre noch relativ viel und es läuft noch gut und ich benutze natürlich abends das Rennrad auch, um Weinberge zu kontrollieren. Da kriege ich ganz gut Kilometer zusammen. Sorge dafür, dass ich so weit fit bin, dass ich meine Weinberge noch hochkomme. Gut, das ist nämlich auch mein Ziel immer noch, dass ich das auch noch in 20, 30 Jahren gut, ohne ganz kaputt zu sein, hochkomme. Und das finde ich auch schön. Und natürlich mit der Familie hier abends zusammen essen und trinken, das ist schon toll. Wenn man tagsüber viel gearbeitet hat, was einem Spaß gemacht hat, was funktioniert hat, wo was Gescheites dabei rauskommt. Und abends zusammen essen und trinken, ich meine, mehr mit der Familie, wenn alle fit sind und uns allen so gut geht. Also viel mehr geht halt nicht. Ja. Man weiß, dass es auch ganz anders laufen kann und auch immer wieder mal anders läuft. Und dann muss man halt in dem Moment das auch genießen können und zufrieden sein und sagen, so, das ist jetzt einfach gut jetzt, so wie es ist. Kann vielleicht demnächst anders werden, aber jetzt momentan ist einfach toll.
Das ist doch wirklich wunderschön, wenn man da auch sagen kann, ja, nach einem erfüllten Tag bin ich zufrieden und glücklich. Vielen herzlichen Dank, Rainer, dass du uns so deine Philosophie, deine Weine näher gebracht hast.
Ja, sehr gerne. Und danke für den Käse nochmal. Da werde ich mich die nächsten paar Tage noch sehr dran erfreuen.
Gern doch.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.